Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Nathalie Gleitmann ist zu Gast heute Morgen. Nathalie ist Foodbloggerin und hat gerade im Frühling ein Buch über gesunde Ernährung rausgebracht mit vielen Rezepten drin. Angefangen, sich überhaupt mit Ernährung zu beschäftigen, hat sie, weil sie einige Lebensmittel nicht verträgt. Und jetzt will sie uns allen zeigen, dass weniger auf den zweiten Blick durchaus mehr sein kann. Moin Nathalie.
Morgen.
Ich bin schon auf den ersten Metern über ein Wort gestolpert, was ich vorher noch nicht gelesen habe auf deinem Blog. Clean Eating. Das musst du erklären. Was genau heißt das?
Clean Eating hat so die Connotation, dass es sauberes Essen heißt, als gäbe es dreckiges Essen, was nicht der Fall ist. Für mich persönlich, ich denke, ich habe da auch meine eigene Definition davon, bedeutet Clean Eating, sich einfach so natürlich wie möglich zu ernähren, ohne Zusatzstoffe, saisonal und einfach wieder sozusagen zurückzugehen, wie alles angefangen hat, mit frischen Zutaten, selber zubereitet.
Du kommst aus München ursprünglich, hast in England studiert, lebst jetzt in Israel, in Tel Aviv, ne?
Richtig.
Heute bist du in Köln zu Gast. Das klingt so, als wärst du viel unterwegs. Das sind so für mich auch gern mal die Momente, wo man das mal so schleifen lässt mit der gesunden Ernährung, wenn man so gerade unterwegs ist, ne? Also schnell mal irgendwie einen Schokoriegel eingepackt, eine Tüte Chips, so für zwischendurch am Flughafen noch schnell irgendwie ein Stück Pizza, weil im Flugzeug ist ja alles teuer, ne?
Und, schmeckt auch nicht so gut im Flugzeug.
So, genau. Wie machst du das auf so Reisen oder wenn du so im Stress bist? Wie bekommst du das dahin mit gesunder Ernährung?
Ja, gute Frage auf jeden Fall. Kennt natürlich jeder das Problem im Alltag oder auch wenn man unterwegs ist. Und ich persönlich kenne es natürlich besonders gut. Mit meinen Unverträglichkeiten ist es natürlich nochmal in Anführungsstrichen schwieriger. Ich muss aber sagen, ich habe mich schon immer sehr damit beschäftigt, in dem Sinne, dass ich unterwegs immer was dabei hatte. Sowieso. Und die Sache ist nur, dass man sich einfach im besten Fall etwas besser organisieren muss. Es ist eine Frage des Managements, wie man seine Zeit einteilt und wenn man weiß, und meistens tut man das ja schon, ich habe eine stressige Woche vor mir oder ich bin die Woche viel unterwegs, dann mache ich persönlich mir einfach ein paar Snacks am Wochenende, investiere da eine halbe Stunde rein und bin dann ausgestattet für die ganze Woche. Ich habe dann immer einen Snack dabei, auch ein Frühstück, vielleicht für die ersten Tage auch Mittagessen.
Und das machst du alles dann quasi schon an einem Wochenende. Das bedeutet ja auch durchaus, erstens planen, liegt vielleicht auch nicht jedem, aber schon durchaus Disziplin, ne? Dass du dich dann halt irgendwie am Samstag oder am Sonntag, wo du da mal frei hast, dann, wenn du sagst, okay, ist nur eine halbe Stunde, aber die halbe Stunde investierst und dir Gedanken machst und sagst so, ich stelle mich da jetzt hin und bereite was vor.
Definitiv, ne? Aber ich denke, so eine halbe Stunde könnte durchaus jedem wert sein, in seine eigene Gesundheit zu investieren. Wenn nicht in die eigene Gesundheit, in was investiert man dann am besten?
Gute Frage.
Ja.
Bist du ein disziplinierter Mensch?
Sehr.
Ich bin immer schon gewesen, oder?
Immer schon gewesen. Ich war auch im englischen Internat. Es hat definitiv noch einen neuen Schliff dem Ganzen zubereitet.
Disziplin, das halten wir an der Stelle fest. Jetzt ist das mit dir und der gesunden Ernährung, du hast es gerade auch schon angedeutet, nicht nur Lifestyle, das hat einen Grund, dass du dich so viel mit Ernährung beschäftigst und angefangen hat es mit einer Histaminunverträglichkeit. Hat vielleicht noch nicht jeder gehört, ne? Histamine, was ist das?
Um es kurz zu fassen und halt auch zugänglich zu lassen, erkläre ich es ganz kurz. Und zwar, Histamin ist ein Botenstoff im Körper, der ist zuständig für jede Menge Dinge, die sich im Körper abspielen, wie dem Wach- und Schlafzyklus, Verdauungszyklus und. Und das Komplexe an Histamin ist einfach, dass viele Lebensmittel Histamin enthalten. Diese Lebensmittel sind querbeet, das ist nicht wie bei Laktose oder bei Gluten, wo eine Lebensmittelgruppe davon betroffen ist, wie Weizen oder Milch, Milchprodukte. Das ist querbeet, wie zum Beispiel Tomate, Aubergine, Avocado, Schokolade, Soja, nur um mal ein paar zu nennen.
Schon schöne Sachen bei, auf jeden Fall.
Und dann gibt es natürlich auch noch eine Gruppe an Lebensmitteln, die den Histaminausschuss im Körper veranlassen. Bedeutet, wenn ich Zitrusfrüchte esse, dann Zitrusfrüchte an sich haben kein Histamin, aber die veranlassen eben die Ausschüttung von Histamin im Körper und natürlich auch Stress, Schlaflosigkeit und solche Geschichten veranlassen dem Körper selber Histamin auszuschütten. Bedeutet, wir müssen auf diese ganzen Faktoren achten, um den Histaminspiegel im Körper niedrig zu halten.
Was passiert, wenn nicht? Also was sind dann Symptome? Also dann geht es dir nicht gut? Wie äußert sich das?
Genau, also wenn das Histamin im Körper höher ist, als was ich abbauen kann, was eben Menschen mit Histaminintoleranz haben, die haben eine sehr geringe Toleranzgrenze für Histamin, dann geht es einem schlecht. Das kann sich ganz unterschiedlich auswirken. Zu einem durch Magenprobleme, Aufgedunsenheit, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrasen, Ausschläge, Schlaflosigkeit.
Ach du Heiliger.
Also, ich denke, da können sich einige wiederfinden da drinnen. Das kann auch sein, dass es mal eine einmalige Geschichte ist, dass man eine Reaktion drauf hat, dass man es immer mal wieder hat. dann ist es eher eine Unverträglichkeit, und eine Intoleranz ist dann, dass man es eigentlich nach jedem Essen sich in diesen Unverträglichkeiten oder in diesen Symptomen wiederfinden kann. Und dann sollte man vielleicht mal schauen, ob das was mit dem zu tun hat, was man jeden Tag zu sich nimmt.
So, jetzt hat der Arzt das bei dir festgestellt.
Nach einer langen Ärzte-Odyssee wurde das festgestellt.
Ja, ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, weil du jetzt gerade gesagt hast, die Symptome, die du da gerade geschildert hast, die sind ja relativ variabel. Also ich meine, Kopfschmerzen kann ich auch mal haben, weil gerade 35 Grad draußen sind oder weil ich denke, ich habe gestern Abend halt Weißwein getrunken und dann kriegt man halt Kopfschmerzen oder mir ist mal nicht so gut oder so. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass da irgendwas
nicht
stimmt.
Dass da eine Verbindung auch überhaupt besteht zwischen Ernährung und Wohlbefinden, das war mir vorher nicht bewusst. Ich wäre nie drauf gekommen, dass das, was ich esse, Auswirkungen darauf hat, wie es mir heute geht.
Wie lange hast du dafür gebraucht, zu verstehen, dass da irgendwas generell nicht in Ordnung sein kann? Dass das nicht nur irgendwie mal ein paar schlechte Tage sind?
Dass es mir schlecht ging, habe ich schnell gemerkt, weil ich hatte es durch den Magen. Und wenn man Magenschmerzen hat, dann ist es meistens, dass man direkt merkt, dass es einem nicht gut geht. Deswegen wurde ich auch lange Zeit fehldiagnostiziert durch Magen-Darm-Virus zum Beispiel.
Aber der hält ja auch nicht ewig, ne?
Eben, das ist es. Ja. Und dann habe ich mich halt dann 2-3 Wochen durchgequält mit einem sogenannten Magen-Darm-Virus. Ich habe aber gemerkt, dass immer mehr Symptome dazugekommen sind. Plötzlich konnte ich nicht mehr schlafen, plötzlich bin ich umgekippt, plötzlich wurde mir schlecht und. Und dann geht man natürlich schon immer weiter auf die Suche, um rauszufinden, was da nicht stimmt. Und man fühlt sich auch nicht mehr sich selber im Körper. Also man fühlt sich fremd in seinem eigenen Körper. Das ist natürlich schon, macht einem auch irgendwie Angst. Und somit wurde ich dann mit Histaminintoleranz diagnostiziert und bin dann direkt weitergegangen, habe gesagt, okay, wenn ich Histamin habe, dann schauen wir doch mal, dass wir auch alles andere direkt ausschließen. Und somit kam dann das Gluten und die Laktose mit noch dazu.
Also das komplette Paket, könnte man sagen. Also schon ein großes Paket, was auch bedeutet, dass eine ganze Menge dabei sind, die du nicht mehr essen darfst, sondern es sind ja auch einige Sachen, die so in anderen Lebensmitteln drinstecken. Also wenn wir jetzt nochmal zur Histamingeschichte rübergehen, also Essig zum Beispiel oder Tomaten. Ne? Also hast du dann im Supermarkt irgendwie gestanden und hast auf Etiketten geschaut und die Hälfte von dem einfach wieder ins Regal gestellt, weil andauernd Tomaten, Essig oder sonst irgendwas drin war?
Genau so ist es abgelaufen. Ich habe eben sehr, sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was ich essen kann. Ich war auch viel frustriert, weil eigentlich habe ich dann, es hieß, ich darf Frischkäse essen, habe mir dann laktosefreien Frischkäse gekauft. Dann waren so viele Zusatzstoffe drinnen, dass ich dann trotzdem Symptome habe. Dann ist man natürlich wahnsinnig frustriert, weil dann denkt man sich, was kann ich denn noch essen? Jetzt habe ich schon das Richtige gekauft und es ist doch nicht das Richtige. Und dann habe ich auch erst überhaupt verstanden, dass die Lebensmittel heute überhaupt nicht mehr die Lebensmittel sind, die früher waren und wie unbewusst man eigentlich einkauft. Man denkt, man kauft jetzt gesund ein, wenn man kauft sich irgendwie einen Frischkäse oder einen guten Joghurt und dann merkt man eigentlich, so viel von dem, was man denkt, das drin ist, ist eigentlich gar nicht drinnen.
Wie Frucht zum Beispiel.
Zum Beispiel.
3% oder sowas steht.
So ist es. Und dann habe ich deswegen schreibe ich auch immer, es ist für mich, war ein Glücksfall in dem Sinne, weil ich Nummer eins mich viel gesünder ernähre, viel natürlicher und dankbarerweise eben besseres Körpergefühl und auch ein Gefühl für Lebensmittel bekommen habe. Und das ist, denke ich, auch relevant für Menschen, die betroffen sind, als auch für Menschen, die das für sich herausfinden möchten, ob sie vielleicht betroffen sind und auch für Menschen, die gar nicht betroffen sind, weil ich eben auch einfach darüber schreibe und alle meine Rezepte sehr ausgewogen sind und auf natürliche Lebensmittel zurückgreifen. Das heißt, es ist einfach gesund und einfach umzusetzen, dadurch, dass ich selber null Kocherfahrung hatte.
Auch darüber müssen wir gleich noch ein bisschen intensiver reden. Und du wirst uns sicher auch gleich noch beweisen, dass deine Art, dich zu ernähren, kein Verzicht ist auf irgendwas. Im Gegenteil. Aber mal ehrlich, ein Leben ohne Kaffee, das geht?
Geht besser. Kaffee ist ja wie eine Droge. Je mehr man trinkt, je mehr braucht man. Und wenn du es gar nicht, wenn du es ganz rausschließt aus deiner Ernährung, brauchst du es auch nicht mehr. Der Körper ist ja wie eine Gewohnheitsmaschine. Dem gibst du was, der will dann mehr, so wie mit Zucker. Und wenn du das einfach rausnimmst, dann braucht er das auch nicht mehr.
Und keine Termine und leicht einsitzen geht bei dir auch nicht, ne? Also Alkohol ist schwierig.
Alkohol ist definitiv nicht zu empfehlen bei Histaminintoleranz. Es gibt allerdings definitiv schon im Internet einige histaminarme bzw. histamin so frei wie mögliche Weine. Die haben einfach einen wenigen Gehalt an Sulfiden. Und mit der Zeit, dadurch, dass ich mich jetzt schon 3 Jahre lang histaminfrei ernähre, ist meine Toleranzgrenze natürlich gestiegen. Mhm. In dem Sinne, dass ich Ausrutscher in Anführungsstrichen viel besser vertrage als früher. Also mich haut es dann nicht direkt aus der Fassung, wenn ich dann mal ein Glas Weißwein oder meinen Favoriten Wodka Soda mir gönne.
Abers. Okay, wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal, was nicht geht. Also so eine Art Negativliste haben wir gerade schon mal abgearbeitet. Gleich kommen wir dann einfach mal zur Positivliste und die ist glücklicherweise viel länger. Nathalie Gleitmann ist heute Morgen zu Gast in Dein Sonntag. Nathalie verträgt keine Histamine, ist laktoseintolerant und hat auch eine Glutenunverträglichkeit. Aber anstatt traurig zu sein darüber, was sie jetzt alles nicht mehr essen oder trinken kann, hat sie angefangen, sich damit zu beschäftigen, was man für tolle Sachen machen kann mit den Lebensmitteln, die sie noch essen darf. Und darüber schreibt sie auf ihrem Foodblog Nathalies Cuisine und in ihrem Buch Happy Healthy Food. Wie hast du dich eigentlich vorher ernährt, bevor du erfahren hast von deinen Intoleranzen?
Ich habe mich eigentlich schon immer gesund ernährt, zumindest so wie ich vorhin schon gesagt habe, gedacht gesund. Mhm. So richtig damit auseinandergesetzt, was in den Lebensmitteln wirklich drinnen ist, die ich esse. Habe ich nicht. Ich habe auch nur draußen gegessen und mir was auf dem Weg mitgenommen.
Also in Restaurants oder
genau, Restaurants, Cafés, im Supermarkt, fertige Müslis, im Starbucks oder sonst irgendwelche Coffeeshops oder was auch immer. Ich habe nie Essen zu Hause, nie gekocht, mich nie damit überhaupt auseinandergesetzt, bis ich dann das Kochen für mich entdecken musste und heute natürlich liebe.
Du sagst, du musstest das Kochen entdecken. Da habe ich mich ja schon ein Stück weit gefragt, warum hast du da die Energie gehabt, das zu machen? Weil es nicht anders gegangen ist, weil du sonst verhungert wärst, weil es sonst zu langweilig geworden wäre oder zu frustrierend?
Ja, also ich denke, es ist eine Einstellungssache. Ich bin jemand, der versucht, immer das Gute in einer schlechten Situation zu sehen. Und so in der Situation war es genauso. Ich habe mich dann eben nicht mehr darauf konzentriert, was nicht geht, sondern darauf, was geht. Mhm. Und einfach mir gedacht, okay, ich will jetzt trotzdem Kekse essen. Das war auf jeden Fall das erste Projekt, was ich angegangen bin, weil ich muss meinen Tag immer süß starten und süß beenden.
Ach, tatsächlich?
Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist vielleicht eine Kopfsache, aber ist egal, ich liebe es. Und somit habe ich dann als erstes mich an Kekse rangetraut, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt keine Kekse mehr fertig kaufen und ich kann keine Schokolade mehr essen, deswegen müsste jetzt was Süßes her und habe mich da angefangen rumzuprobieren und es hat nicht nur mir unglaublich gut geschmeckt, sondern mein ganzem Umfeld, wo die meisten Leute von gar nichts betroffen sind. Mhm. Die wollten immer, dass ich das überall mitbringe, weil es einfach richtig lecker geschmeckt hat und noch dazu auch viel gesünder war als alles, was man sich natürlich fertig kaufen kann. Und somit wurde ich immer experimentierfreudiger und selbstbewusster. Ich habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, dass es auch entspannend sein kann und ich habe mich einfach richtig gut gefühlt. Das ist natürlich der Motivationsfaktor. Wenn es dir nach einem Tag schon deutlich besser geht,
dann so schnell geht das, also so das schnell fühlst so, du das. Ja,
ja? Also mir ging es so schlecht, dass wenn ich erst einen Tag weggelassen habe, ging es mir deutlich besser. Mhm. Nach 2 Tagen Steigerung und nach einer Woche ging es mir eigentlich wieder super. Mhm. Wenn nicht, und heute geht es mir ja sogar besser als davor. Weil man ja immer mal so ein Drücken hier und da hat und jetzt bin ich komplett beschwerdefrei.
Waren die Kekse auch sowas wie dann so das Erweckungserlebnis, das erste Erfolgserlebnis, dann der Motivationskick oder was war so das erste, wo du gesagt hast, so, das war richtig geil, da habe ich mich mega gefreut, dass das so geil geschmeckt hat?
Ehrlich gesagt habe ich dieses Erlebnis noch jeden einzelnen Tag.
Tatsächlich?
Ja, weil ich eben kein Koch bin, ich bin jetzt nicht so arrogant und sage, oh, mein Essen schmeckt gigantisch. Ich bin jedes Mal einfach glücklich und freue mich darüber, wie gut es eigentlich schmeckt, weil ich habe über 100 Rezepte jetzt geschrieben in dem Buch. Nee, man kommt nicht dazu, jeden Tag über 100 Rezepte zu kochen. Das heißt, man arbeitet sich immer mal so durch. Ich koche ja ständig jetzt aus meinem Kochbuch und jedes Mal freue ich mich, wenn ich mir denke, das schmeckt einfach geil.
Wann war für dich der Punkt, an dem du beschlossen hast, dass du das nicht nur für dich ausprobieren willst, sondern das quasi mit der Welt teilen willst, also die Erfahrung mit deinen Rezepten, mit deiner Ernährungsweise weitergeben willst? Erstmal auf deinen Blog dann natürlich, ne?
Ich hatte ja in der Zeit, wo ich diagnostiziert wurde, gerade nach dem Studium und war inmitten eines Vollzeitjobs. Mhm. Und deswegen kam es eben auch dazu, dass ich nur Rezepte gemacht habe, die schnell und leicht umzusetzen sind, weil ich selber den ganzen Tag unterwegs war und ich dadurch eben auch viele Tipps auf meinen Social-Media-Netzwerken teile wie Instagram, um Leuten zu helfen, sich den Alltag eben genauso zu organisieren, wie ich das gemacht habe. In der Zeit habe ich im Prinzip nur Rezepte ausprobiert. Mhm. Also ich habe noch gar nicht dran gedacht, einen Blog zu schreiben, habe mich dann aber entschieden, dort wegzugehen und vielleicht einen Master zu machen. Mhm. Und in der Zeit habe ich dann als Hobby gesagt, komm, ich teile das jetzt mal, weil ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, wo Leute sicher Beschwerden haben und noch gar nicht wissen, wo das herkommen könnte. Das könnte doch wirklich Menschen helfen und nochmal ein ganz neues Licht darauf bringen. Und zwar mache ich das jetzt nicht als Krankheitsbildthema, sondern ich mache das als Lifestyle-Thema, so wie ich halt auch lebe. Sehr fröhlich und dynamisch und viel unterwegs und uneingeschränkt vor allem. Mhm. Ich hatte eben nicht das Gefühl, dass ich noch auf Genuss oder irgendetwas verzichten musste und habe das somit dann in einen Blog gesetzt, wollte aber von Anfang an, dass es natürlich schön ausschaut, weil nur wenn es schön ausschaut, dann werden Leute auch gucken.
Mhm, klar.
Und habe eben mein Instagram geöffnet und meinen Blog und so hat sich das dann erstmal entwickelt.
Mhm. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ein Verlag auf dich zugekommen ist oder du auf einen Verlag zugekommen bist oder wie ist das dann mit einem Buch entstanden, weil das schreibt man ja auch nicht irgendwie alle Tage mal so.
Genau, ne? Ich habe dann einen Verlag kennengelernt und ich habe mehrere Verlage kennengelernt und diese Verlage fanden alle das Thema sehr interessant und jetzt bin ich mit einem Verlag, mit dem ich extrem glücklich bin und wir haben dieses wunderschöne Buch zusammen gemacht und ich konnte da auch mich etwas austoben in meiner Kreativität und fand es einfach schön. Ich selber habe viele Kochbücher und ich finde es einfach, es gibt nichts Schöneres, wenn man kocht, auch ein schönes Foto und ein schönes Buch daneben zu legen, anstatt sich das im Internet auszudrucken.
Das ist, finde ich, total essentiell tatsächlich bei Kochbüchern. Also ich habe in letzter Zeit auch viele Kochbücher in der Hand gehabt und ich finde es tatsächlich total wichtig, habe ich jetzt gemerkt, Bilder zu einem Essen zu haben, damit ich mir vorstellen kann, was ich hinterher esse. Und das haben tatsächlich nicht alle Kochbücher. Es gibt so ein ich habe leider vergessen, wie es heißt, so ein klassisches veganes Kochbuch, wo ganz viele klassische, vegane Rezepte drin sind, die aber zum Teil dann ohne Bild sind. Und das motiviert mich tatsächlich, weniger es nachzukochen, als wenn dann irgendwie ein Bild daneben steht.
Also ich kaufe mir gar kein Buch, wo nicht jedes Rezept ein Bild hat, weil sonst kann, das ist einfach schwierig. Dann weiß ich nicht, was das ist. Das macht mich dann nicht an. Und bei mir ist tatsächlich natürlich zu jedem Rezept ein Bild. Und es macht einfach viel mehr Spaß. Ich denke so, das eine, was einfach nie aussterben wird an Büchern, was sich nicht ersetzen lässt durch
E-Books
oder das, also durch ein Tablet oder das einfach online zu sehen, ist ein Kochbuch.
Du hast gesagt, du hast dich kreativ ausgetobt. Meintest du damit noch mehr als jetzt quasi in deinen Rezepten? Also hast du ja auch mitgestaltet?
Definitiv.
Also man sieht dich natürlich immer mal
wieder. Genau, die Porträts sind ja alle von mir sozusagen. Die habe ich in Israel mit meiner Fotografin geschossen, mit der ich auch meinen Blog fotografiere. Die sind also total natürlich in meiner Comfortzone sozusagen geschossen. Und auch bei den Essensbildern war ich definitiv an der Gestaltung mit beteiligt und durfte dadurch auch aus mitentscheiden.
Sehr schlicht eigentlich, ne? Das ist ein Betonuntergrund und dann
genau,
sehr
das
schlicht,
wollte ich so. Sehr so ein bisschen skandinavisch, ne? Mit vielen Metallen auch. Und das ist genauso der Stil. Ich wollte weg von diesen mädchenhaften, karierten Tischdecken und eher sportlich und dynamisch und dass das Essen auch für sich spricht, ohne die Ablenkung von viel Dekoration.
Nathalie Gleitmann hat mehrere Lebensmittelintoleranzen und darüber schreibt sie auf ihrem Foodblog und sie hat gerade ein Buch rausgebracht mit Rezepten, mit denen man sich ernähren kann, wenn man zum Beispiel kein Gluten verträgt oder eine Laktoseintoleranz hat. Im Buch, Happy Healthy Food heißt es, kann man nochmal sagen, gibt es mehr als 100 Rezepte, also steht drauf, ich habe nicht nachgezählt. Hast du die alle selbst entwickelt eigentlich?
Ja, das sind alles meine Rezepte und alles, was drinsteht, habe ich auch selber geschrieben. Ihr könnt eben auch meine ganz persönliche Geschichte darin lesen. Ich gebe ganz viele Tipps zu verschiedenen Lebensmitteln, auch in Bezug auf den Unverträglichkeiten. Es gibt eine Einkaufsliste, es gibt eine Do-and-Don't-Liste. Mhm. Ich habe dort auch ein kleines Interview drin mit Fragen, die ich ganz oft gestellt bekomme, mit vielen Tipps, wie man sich im Restaurant verhält oder als Gast verhält und
auch wenn du so eine Intoleranz hast, was machst du dann?
Genau.
Also gehst du noch in Restaurants tatsächlich?
Ja, definitiv.
Und sagst du dann bitte hier, achtet drauf? Weil es ist ja für einen Koch wahrscheinlich auch eine Herausforderung, der sich jetzt nicht darauf spezialisiert.
Genau,
hat,
ne? Also ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und ihm die Liste in die Hand drücken mit dem, was ich nicht essen kann. Und erstmal gucke ich davor natürlich ins Menü und schaue, ob das überhaupt relevant ist für mich, das Restaurant. Außer Asiaten kann ich eigentlich überall essen. Und ich bitte halt darum, die großen No-Gos rauszulassen wie Butter und Weizen und Tomate zum Beispiel.
Süß, Kartoffel, Macarons oder auch Grünkohl-Pancakes, das sind schon auch außergewöhnliche Ideen. Gerade so mit dem Hintergrund, dass du gesagt hast, du mit Kochen hast du eigentlich irgendwie vorher nichts am Hut gehabt. Wie bist du auf die Ideen gekommen?
Ich hatte zwar nichts mit Kochen zu tun, aber ich habe was mit Lifestyle zu tun. Und deswegen ist das Buch ja nicht nur ein Kochbuch, sondern auch ein Lifestyle-Buch. Und dadurch kommen eben die Ideen, interessante Rezepte zu kreieren und interessante Dinge miteinander zu vermischen. Das mit den Süßkartoffeln zum Beispiel, das ist was in Israel, ich lebe ja dort, wird ganz, ganz viel mit Süßkartoffeln gemacht. Ich persönlich kannte Süßkartoffeln vorher nicht im täglichen Gebrauch. Das gab es bei uns zu Hause eigentlich nicht. Mhm. Und dort habe ich viel gelernt. Also durch meine Reisen, ich bin auch in Südostasien viel gereist, habe ich mir viele Einflüsse geholt natürlich. Süßkartoffeln oder auch Minze, Wassermelone, verschiedene Kombinationen von Gewürzen habe ich auch in Israel gelernt. Einfach von Restaurants und von dem, was es dort einfach gibt, was angeboten wird. Und natürlich auch das Internet. Also ich hole mir selbstverständlich auch Inspiration von anderen. Mhm. Ich kann ja nichts übernehmen, was andere machen, aber ich sehe halt irgendwie ein paar coole Energy Balls und denke mir, ich will eigentlich auch Energy Balls essen. Was könnte ich jetzt machen, dass es auch so ein geiles kleines Bällchen ergibt, was ein leckerer Snack ist und mir Energie gibt. Mhm. Und dann hole ich mir halt so ein paar Ideen und manche Sachen wache ich einfach in der Nacht auf und denke mir, oh, ich habe so Lust auf Spaghetti Bolognese. Okay, ich kann jetzt keine Spaghetti Bolognese essen. Wie kann ich das jetzt gestalten, dass ich doch irgendwie sowas in der Art, diese Sensation bekomme? Mhm. Und dann kommt eben was nicht nur Leckeres raus, es ist dann vielleicht doch was ganz anderes, aber es schmeckt und es ist halt gesünder. Ich habe ja auch Pizza in dem Buch, ich habe Burger, ich habe Brote und da fällt einfach, der Gag ist, dass wirklich niemanden, der bei mir isst, es auffällt, dass da irgendetwas abgehen würde.
Mhm. Du hast gesagt, Israel hat dich so ein Stück weit beeinflusst, also deine aktuelle Heimat. Wie ist mit England? Also,
ist nicht das Metropol, glaube ich, für, vor allem wenn du im Internat bist, ist jetzt nicht das Metropol für Haute Cuisine.
Ja, verstehe, aber vielleicht gibt es ja da auch irgendwie sowas, wo du sagst, hier, weiß ich nicht, Fish and Chips kann nicht auch anders oder so.
Ja, also ich muss sagen, London, vor allem London ist ja nicht England, so wie in jedem Land sind halt die Großstädte da, wo was passiert. Irgendwie hauptsächlich, denke ich, wo sich viel tut und weiterentwickelt, wo es weniger traditionell auch ist. Und so ist es natürlich in London auch, da hast du natürlich einen riesen internationalen Einfluss. Und ich muss sagen, London, ich habe jetzt letztes Jahr auch eigentlich Halbzeit dort gelebt und es hat sich extrem weiterentwickelt. Ich meine, sogar im Vergleich zu Amerika, muss ich sagen, tut sich in London gesundheitsessenstechnisch noch mehr. Es gab super tolle Cafés mit Salaten. Da habe ich definitiv mir auch einige Ideen geholt, gerade was so Lunch Bowls angeht, wo man sich so, die nennt man auch so Buddha Bowls, wo man halt verschiedene Dinge einfach mischt, so gegrilltes Gemüse mit Quinoa und einer Trina-Soße und Blattsalat und so weiter. Also diese Idee ist definitiv was, was in London ganz, ganz stark ist.
Happy Healthy Food, so heißt das Rezeptbuch von Nathalie Gleitmann, hat sie jetzt im Frühling rausgebracht und darin erklärt sie, wie man auch spannende Dinge kochen kann, wenn man auf Lebensmittel verzichten muss, weil man sie zum Beispiel nicht verträgt. Und wenn es um Unverträglichkeiten geht und um spezielles Kochen, um Clean Food, um Healthy Food, da gibt es auch gerne viele Vorurteile. Es ist aufwendig, es ist teuer, man kriegt die Zutaten nicht überall und so weiter und so fort. Was entgegnest du Leuten? Ist es aufwendig? Ist es teuer? Kriegt man mittlerweile alles das, was man braucht?
Also zum Thema, ich fange von hinten an.
Okay.
Kriegt man alles, was man braucht? Definitiv. Also heute hat ja eigentlich jeder Discounter schon Quinoa. Das ist der erste Punkt. Saisonales und regionales Gemüse bekommt man ja auch eigentlich überall zugänglich. Zum Thema Kosten finde ich es ganz wichtig, was ich direkt daran anschließe, ist, dass saisonales und regionales Gemüse viel günstiger ist als jedes andere Fertigprodukt zum Beispiel. Die Basis meiner Rezepte sind auch hauptsächlich, also besonders die Hauptspeisen und Salate natürlich basierend auf Gemüse. Die gehen auch durch alle Saisons durch, bedeutet für jede Saison findet man passende Rezepte. Und das andere ist natürlich auch zum Kostenpunkt, dass ich verstehe die Sorge natürlich und es ist ein fairer Punkt, aber gesunde Ernährung basiert nicht auf Superfoods. Die sogenannten Chiasamen, Hanfsamen und, was man da so kennt. Leinsamen zum Beispiel oder Grünkohl sind Basislebensmittel. Die kriegt man überall wahrscheinlich unter einem Euro und sind genauso Superfoods. Das ist nur eine Frage, was ist für einen ein Superfood? Und es müssen nicht immer diese Trendprodukte sein. Und ich arbeite wirklich querbeet mit Produkten. Man findet auch Chiasamen in meinem Buch.
Sesampaste oder sowas ist jetzt zum Beispiel auch fürchterlich teuer. Ne? Da machst du auch Sachen mit.
Da mache ich eine Soße mit. Also da findet man definitiv immer noch andere Sachen in meinem Buch. Das ist definitiv nicht der Schwerpunkt des Buches, sind keine Trendprodukte. Aber es gibt ja auch viele Produkte, die benutzt man nicht in Massen. Wenn du dir eine Sesampaste einmal kaufst, kannst du da irgendwie monatelang dir davon die Soßen machen.
Ja.
Und das hält sich ja auch.
Gibt es sowas wie Lieblingsrezepte? Du sagst gerade, du kochst jetzt auch immer mal wieder Sachen aus deinem Buch nach. Bleibst du da an Sachen hängen oder bist du überrascht? Du hast gerade gesagt, hey, das schmeckt ja alles total gut. Gibt es so ein paar Sachen, die halt immer mal wieder bei dir auf dem Teller landen? Ja. Oder wo du halt irgendwie weißt, jetzt kommen irgendwie 5 Leute vorbei und jetzt koche ich auf jeden Fall das?
Absolut. Also als Snack mache ich unglaublich gerne meine Blaubeerriegel, weil ich liebe Blaubeeren und die sehen einfach auch schön aus. Und da braucht man 4 Zutaten dafür und 20 Minuten. Das ist halt immer was, was ich sehr gerne mache. Meine Müslis sind auch immer was, was ich gerne am Wochenende vorbereite. Dann habe ich eben Frühstück gleich für einen Monat im Prinzip. Ich habe auch eine Zeit lang definitiv übertrieben mit den Hafer-Pancakes. Die gab es jeden Tag und da musste ich irgendwann mal sagen, okay, jetzt musst du mal eine Pause machen. Das ist ein bisschen übertrieben. Wenn Freunde vorbeikommen, was auch so ein bisschen Tradition bei mir zu Hause ist, jeden Freitag eigentlich gibt es den Fisch auf Gemüsebett. Das ist einfach ein super tolles Gericht, weil das kann man vorbereiten eine halbe Stunde, bevor die Gäste kommen. Deswegen ist der nicht der ganze Tag im Eimer, nur weil man Leute einlädt. Und es schmeckt jedem. Das ist einfach ein super tolles Aroma und extrem leicht zubereitet.
Du sagst, es schmeckt jedem. Du richtest dich mit deinem Kochbuch auch bewusst durchaus an Leute, die jetzt keine Intoleranzen haben. Genau. Und sagst, warum solltet ihr das nicht auch so essen? Warum solltet ihr euch nicht auch so ernähren?
Definitiv.
Man kann vielleicht möglicherweise auch so ein bisschen herausfinden, ob man denn irgendwie Intoleranzen hat, wenn man merkt, es geht einem besser, wenn man mal sich eine Weile so ernährt. Ist das auch eine Möglichkeit, tatsächlich dann so über diese Standarddiagnosen hinauszukommen? Also gab zum Beispiel irgendwie gefühlt in den letzten Jahren, ist jeder zum Arzt gelaufen, wenn er mal Bauchschmerzen hatte und kam mit einer Laktoseintoleranz zurück, was vermutlich nicht immer eine Laktoseintoleranz gewesen ist. Kann man mit diesen Rezepten ein Stück weit auch herausfinden, möglicherweise, also eine Spur, eine Indiz haben, also welche Intoleranz es sein könnte?
Mein Buch ersetzt den Arzt nicht, weil ich bin kein Arzt und das werde ich auch niemals sagen, dass ihr müsst nicht mehr zum Arzt gehen, nur wenn ihr so kocht wie ich. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber
klar,
ich würde sagen, wenn der
Leidensdruck...
Genau, es ist eine Suche und es kann den ersten Leidensdruck auf jeden Fall schon mal entlasten, wenn man das Gefühl hat, dass es einem beim nach dem Essen nicht gut geht. Wenn man sich nach meinem Essen ernährt, dann hat man ja gleich 3 Unverträglichkeiten abgedeckt im Prinzip und dann kann man ja nochmal stichpunktartig gucken, welches könnte es sein. Dann ess halt mal eine Scheibe Brot und guck, wie es dir dann geht, nachdem sozusagen dein Magen wieder stabilisiert ist, nachdem du dich vielleicht eine Woche lang so ernährt hast. Streng und es geht dir besser, kannst du ja nochmal eine Stichprobe machen und sagen, okay, ich esse jetzt mal ein Brötchen und wenn es mir danach nicht gut geht, dann ist es dann das Gluten. Wenn es mir danach okay geht, esse ich noch ein Brötchen. Wenn es mir dann immer noch okay geht, dann ist Gluten in Ordnung. Dann ess mal einen Joghurt und so weiter. Dann kann man das stichpunktartig dann für sich rausfinden. Und man kann es immer noch danach natürlich mit dem Arzt abklären. Wie gesagt, ich war halt lange unterwegs, bis mir jemand helfen konnte. Und ich hätte mich sehr gefreut darüber, wenn ich einfach mal diese Verbindung direkt hergestellt hätte. Dann hätte ich das für mich zumindest schon mal ausprobieren können. Wäre auch aufgeklärter direkt zum Arzt gekommen und hätte sagen können, du, mach doch mal einen Histamintest. Weil ich habe gemerkt, wenn ich kein Histamin esse, geht es mir besser. Also vielleicht ist da ja was dran. Und viele Ärzte basieren ja auch darauf, dass man als Patient nichts weiß. Und wenn man ausgebildet zum Arzt geht, kann man schon mal das Richtige fragen und dann wird einem auch vielleicht anderes angeboten.
Foodbloggerin und Kochbuchautorin Nathalie Gleitmann ist zu Gast in der Sonntag. Sie hat selbst einige Lebensmittelunverträglichkeiten und möchte mit ihrem Kochbuch und auch mit ihrem Blog zeigen, dass das nicht heißt, dass man auf spannende, auf gut schmeckende Nahrung und auch auf einfaches Kochen verzichten muss. Wir haben uns diese Woche in Deutschlandfunk Nova schon mit Lebensmittel Unverträglichkeiten beschäftigt und auch mit dem Hype, den es gerade in den USA gibt, wenn es um glutenfreie Ernährung geht. Deshalb haben wir mal die Frage in den Raum gestellt, ob es immer mehr Ernährungshypochonder gibt. Also Leute, die sich eine Unverträglichkeit nur einbilden. Und darüber diskutieren wir intensiv mit euch bei Facebook. Wer ohne Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit, Gluten vermeidet, hat schlicht und ergreifend einen an der Waffel. Das schreibt Henrik Hein zum Beispiel auf der Deutschlandfunk Nova Facebook-Seite. Guy Gladstone entgegnet, nun ja, Hypochonder gibt's immer schon für alle Krankheiten, aber andererseits gibt's zum Beispiel für Glutenunverträglichkeit auch eine Form, wo man nicht so extrem reagiert. Diese Personen können zwar Gluten in bestimmten Mengen vertragen, fühlen sich dabei aber unwohl und es treten keine extremen Symptome auf. Und er erinnert auch nochmal daran, dass da die Lebensmittelindustrie mit beteiligt ist, weil zum Beispiel moderner Industrieweizen viel mehr Gluten enthält als Naturweizen. Das ist eine ziemlich komplexe Diskussion, aber es gibt schon einige Leute, die gerade diesen Hype in den USA, wenn es um glutenfreie Ernährung geht, kritisieren, den ja auch Film- und Musikstars vorleben und Forscher, die sagen, wer sich ohne Unverträglichkeit glutenfrei ernährt, dem fehlen wichtige Stoffe. Wie gehst du mit der Kritik um?
Ich gehe in dem Sinne damit um, dass ich der Meinung bin, wenn es jemandem besser geht, wenn er Gluten weglässt, kann eigentlich wenig passieren, wenn er es einfach tut. Wenn es einem danach besser geht, dann gibt es eigentlich keinen Grund dafür. Ich meine, es wird oft als Trend abgetan, aber ich meine, vor 20 Jahren hieß es auch, Burnouts und Depression ist eine Fantasie und es ist ein Trend und alle haben jetzt einen Burnout und es ist ja nur eine Psyche und das kann ja gar nicht sein. Und heute ist es bewiesen, dass es doch so ist. Und ich denke, es wird auch immer mehr so kommen und es gibt ja auch schon wahnsinnig viel darüber, dass es tatsächlich ein großes Thema ist und viele Leute tatsächlich schon davon betroffen sind, die vielleicht das auch noch nicht wissen, aber wenn sie sich besser fühlen, dann wird es ja auch einen Grund dafür geben.
Wenn wir gerade schon bei Kritik sind, gibt es Leute, die das vielleicht nicht so gut finden, was du machst? Also so bei gesunder Ernährung und Fitness, du betonst ja auch immer wieder, dass Bewegung auch auf jeden Fall dazu gehört. Und das, da ist man ja auch ganz schnell so beim Thema Frauenbild, Fettshaming, was man da auch alles so für Begriffe jetzt droppen könnte. Und auf deinem Instagram-Account gibt es zum Beispiel auch einige Fotos von dir im Bikini oder in knappen Sportklamotten, die zeigen, dass du natürlich eine ziemlich gute trainierte Figur hast. Machst du dir Gedanken so ein bisschen über die Vorbildrolle, die du ja schon auch hast?
Ja, definitiv. Also Körperbild der Frau in den Social-Media-Kanälen oder in den Medien an sich ist ein riesengroßes Thema und ich finde es auf jeden Fall schön, dass immer mehr kurvige Frauen noch die Chance bekommen, in den Medien anerkannt zu werden und es immer weiter weggeht von dünnen, ganz abgemagerten Models definitiv. Was ich auch immer, für was ich stehe, ist, dass jeder so sein sollte, wie er ist und für sich selber sozusagen finden sollte, wo er sich wohlfühlt. Und deswegen plädiere ich auch immer dafür, keine Kalorien zu zählen und keine Diätprodukte zu essen, sondern ich habe für mich rausgefunden, das bin ich, das ist meine Körperform, ich ernähre mich gesund, ich zähle keine Kalorien, weil ich einfach rausgefunden habe, mit was es mir gut geht und so sehe ich dann aus. Wenn jemand anderes aussieht, ist es egal, in welcher Form, ist das trotzdem schön. Und das versuche ich schon auch zu vermitteln, dass jeder so sein sollte, wie er ist, solange man sich ausgewogen und gesund ernährt, dann findet man die Nische, in der der Körper ist. Und da muss man sich nicht zwängen, anders zu sein. Und das versuche ich definitiv auch zu vermitteln, indem ich eben keine Kalorien zähle und auch nicht Leute dazu zwinge, etwas zu tun, was sie nicht möchten.
Wir können an der Stelle auch festhalten, das ist jetzt kein Instagram-Account voller Bikini-Bilder und Räkeln in der Sonne. Eigentlich geht es tatsächlich viel um Ernährung auch und du gibst viele Tipps auch
sehr, über sehr viele Instagram. Tipps. Ne? Ich mache auch ganz oft, ich mache Instagram-Stories, wo ich auch immer einen Tipp für den Tag gebe, wie man sich irgendwie leicht was mitnehmen kann oder was ich jetzt dabei habe oder ich bin jetzt hier unterwegs auf Pressereise, was esse ich so. Ist es einfach so, dass in Israel ist es heiß natürlich, da wo ich lebe. Das heißt, Sommerklamotten sind definitiv überwiegend auf meinem Account zu sehen. Aber es geht um Essen und es geht um den Lifestyle, den ich verkörper. Und dazu gehört natürlich auch Sport, aber kein exzessives Verhalten. Alles, was exzessiv ist, egal ob es zu dünn oder zu dick ist oder zu viel Sport oder zu wenig Sport, ist nicht gut für den Körper. Und ich denke, mich hat das sehr viele Jahre selber gebraucht. Ich habe selber früher Kalorien gezählt und nicht unbedingt das gesündeste Verhältnis zum Essen gehabt und für mich rausgefunden über die Jahre, wie ich definitiv mich gesund ernähren kann, so dass man sich wohlfühlt. Und ich denke, das zeigt mein Social Media Account genauso wie das Buch Happy Healthy Food, in dem ich eben Happy Healthy Food auch lebe.
Das heißt, so ein Stück weit hat diese Entdeckung der Intoleranzen nicht nur dabei geholfen, dass es deinem Körper besser geht, das hat auch was mit deiner Psyche gemacht.
Absolut. Also deswegen sage ich auch immer, Leben statt Leiden und dass ich dankbar bin für diese Unverträglichkeiten, weil sie anstatt einer Einschränkung für mich ein ganz neues Leben eigentlich entdeckt haben und zwar ein viel gesünderes für Kopf und Körper und ein besseres Verhältnis zu meinem Körper und auch zu Essen für mich entwickelt hat, indem ich weiß, was ich jetzt meinem Körper gebe und natürlich deswegen mich auch viel besser fühle.
Du machst das jetzt hauptberuflich mit der gesunden Ernährung, sage ich jetzt mal. Was wäre sonst aus dir geworden? Was wolltest du eigentlich mal werden?
Ich hatte eigentlich vor, einen Master in Organisationspsychologie zu machen.
Das klingt auch spannend.
Ja, ich habe Business Marketing studiert und dann wollte ich in die Organisationspsychologie. Alles, was so Marketing und Business war, fand ich schon interessant. Setze ich aber jetzt einfach für mich selber stattdessen um.
Wollte gerade sagen, kannst du wahrscheinlich jetzt auch ganz gut brauchen. Ne?
Und Nathalie's Cuisine, das steht definitiv erst am Anfang.
Dann schließe ich eigentlich die Frage an, gibt es schon weitere Projekte? Gibt es irgendwas, wo du jetzt irgendwie Bock hast, dich mit zu beschäftigen? Oder kommt nach dem Buch der Film oder weiß nicht?
Also wir sind auf jeden Fall dabei, Nathalie's Cuisine auszubauen. Alles konkret kann ich noch nicht so viel dazu sagen, aber es stehen definitiv Projekte an und wir fokussieren uns jetzt gerade noch auf das erste Buch. Aber wenn es gut ankommt und den Leuten gefällt, dann wird es definitiv noch mehr von mir zu sehen geben.
Darauf freuen wir uns. Nathalie Gleitmann ist zu Gast gewesen heute Morgen hier in Dein Sonntag. Nathalie ist Foodbloggerin und hat gerade auch im Frühling ein Buch rausgebracht. Happy Healthy Food heißt es. Es sind ganz viele schöne Bilder drin und noch besser ganz viele schöne Rezepte. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist und dann kommst du mit dem nächsten Buch wieder vorbei. Ne?
Dankeschön. Schönen Sonntag noch.
Und danke auch so.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.